Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, wir sind in der Predigtreihe Gebet unterwegs und wir wollen uns heute ein Gebet angucken, was uns in der Bibel überliefert wird. Wir haben nämlich ein ganzes Buch in der Bibel, wo 150 Gebete gesammelt sind. Und eins dieser Gebete schauen wir heute an. Wir werden zusammen in Psalm 8 hineingucken. Ja, Gebet ist sogar eigentlich zu wenig gesagt, weil ehrlich gesagt sind dort Lieder gesammelt. Das erfahren wir so aus den Überschriften, die werden wir uns gleich auch noch ein bisschen im Detail angucken. Aber wir können davon ausgehen, dass die Israeliten diese Lieder in ihrem Gottesdienst gesungen haben. Und jetzt kann man ja sagen, okay, das ist ja schön und gut, damals haben da irgendwelche Leute irgendwelche Lieder gesungen. Aber das Großartige ist, dass diese Lieder auch heute noch für uns relevant sein können, weil sie einfach so unfassbar viele Lebenssituationen abdecken. Wir finden in dem Psalm eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und so kann man sich in diesen Gebeten, in diesem Psalm richtig bergen, richtig hinein vertiefen. Es wird daher heute vielleicht nicht ganz so sehr darum gehen, dass ich irgendwas Abstraktes über Gebet lerne, sondern eher die Frage, wo kann ich mich in diesem Psalm heute Abend mit hineinbergen, wo kann ich mir vielleicht Worte leihen, die er mir hier gibt. Genau, so viel zur Vorrede. Ich lese uns den Psalm 8 vor und ihr könnt hier vorne gerne mitlesen. Für den Chorleiter zu spielen auf dem Musikinstrument aus Gad. Ein Psalm von David. Herr, unser Herrscher, wie machtvoll ist dein Name auf der ganzen Erde. Deine Herrlichkeit strahlt über dem Himmel auf. Dem Geschrei von Kindern und Säuglingen hast du Macht verliehen. Über deine Widersacher, Feinden und Rachgierigen setzt du ein Ende. Schaue ich hinauf zum Himmel, staune ich über das Werk deiner Finger. Betrachte ich den Mond und die Sterne, die du dort oben befestigt hast, so frage ich, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Kaum geringer als Gott. So hast du den Menschen geschaffen. Du schmückst ihn mit einer Krone. So schenkst du ihm Herrlichkeit und Würde. Die Werke deiner Hände hast du ihm anvertraut. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Schafe, Ziegen und Rinder alle zusammen und dazu die wilden Tiere auf dem Feld. Die Vögel am Himmel und die Fische im Wasser und was sonst die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie machtvoll ist dein Name auf der ganzen Erde. Ich bete weiter. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die Worte, die wir in der Bibel lesen dürfen und wir danken dir, dass es Worte sind, die lebendig sind, die auch zu uns heute sprechen wollen und wir beten, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir bereit sind, das zu hören, was du uns heute Abend sagen willst. Amen. Ich möchte mit euch den Psalm noch einmal versweise durchgehen. Das hat auch den Vorteil, dass wir ihn nochmal hören, weil er wirklich, wie ich finde, ein großartiger Psalm ist. Und wir wollen starten nochmal mit den ersten beiden Versen und ich sage euch erstmal, was es hiermit auf sich hat. Ich glaube, dass dieser Psalm und sozusagen einen Raum des Gebets öffnet. Und deshalb habe ich versucht, so ein bisschen die Wände dieses Raums zu beschreiben. Da werden wir jetzt immer wieder dran vorbeikommen, wenn wir einen neuen Vers lesen, dann werde ich euch so zwei Wände vorstellen, die vielleicht so Gegensätze sind und wir können mal gucken, dass, ja, wie am Ende dieser Raum aussieht, wo drin sich Gebet irgendwie aufhält und wo ihr vielleicht auch in diesem Raum steht. Wir starten mit, wie gesagt, den ersten beiden Versen. Ich lese gleich auch nochmal Gebet zwischen Lied und Stille. Für den Chorleiter, zu spielen auf dem Musikinstrument aus Gad. Ein Psalm von David. Herr, unser Herrscher, wie machtvoll ist dein Name auf der ganzen Erde. Deine Herrlichkeit strahlt über dem Himmel auf. Ja, Vers 1 könnte man eigentlich sagen, gehört noch gar nicht richtig zu unserem Psalm. Es ist quasi eine Überschrift oder besser gesagt eine Regieanweisung. Wir erfahren in dieser Überschrift ein paar Dinge über unseren Psalm. Sorry, ich muss noch einmal das Mikro richten. Wir erfahren zum Beispiel, dass David der Autor dieses Psalms ist. Aber wir erfahren eben noch mehr. Wir erfahren, dass dieser Psalm im Gottesdienst benutzt wurde. Ja, hier steht Verwendung für den Chorleiter. Man könnte noch besser übersetzen mit für die liturgische Musikaufführung. Also überall da, wo in einem gottesdienstlichen Rahmen Musik verwendet wird, da konnte man diesen Psalm verwenden. Es ist quasi das, ja, vielleicht nicht das Gottesgegenwärtig unserer Zeit, aber das mutig komme ich vor den Thron oder was auch immer euer Song so ist, in welcher Zeit ihr euch aufhaltet. Ja, es wird im Gottesdienst gesungen und wir bekommen noch eine Information, die Basisbibel übersetzt, zu spielen auf dem Musikinstrument aufs Gard. Das ist jetzt eine Interpretation, weil wenn man in den Urtext guckt, dann steht da so ein Wort, das heißt Gittit. Es wird auch in manchen Bibelübersetzungen als Gittit übersetzt und ehrlich gesagt weiß man gar nicht so richtig, was das ist. Es könnte ein Musikinstrument sein, es könnte auch aus Gard kommen, das ist naheliegend, wenn es Gittit heißt, dann könnte man darauf kommen, dass was mit Gard zu tun hat, aber vielleicht ist es auch gar kein Musikinstrument, vielleicht ist es eine Melodie, die hier vorgegeben wird, weil wir lesen das noch bei anderen Psalmen. Zwei weitere Psalme beginnen auch mit dieser Überschrift, also was genau das ist, keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig, aber die damaligen Leute wussten, was damit gemeint ist. Und die wussten, was damit anzufangen. Und das ist irgendwie das Schöne, dass dieser Psalm wahrscheinlich in den verschiedenen Gottesdiensten genutzt wurde. Und wenn man dann mal woanders zu Gast war im Gottesdienst, dann wusste man, wie man diesen Psalm zu singen hat, weil man kannte ihn von zu Hause. Und so ist es ja vielleicht auch bei uns heute noch, dass wenn wir woanders hinkommen in einen Gottesdienst und wir kennen die Lieder, dann fühlen wir uns direkt schon mal viel verbundener mit dem, was da eigentlich passiert. Ja, der Psalm ist irgendwie Ausdruck von Gemeinschaft und sogar Gemeinschaft über die eigene Gemeinde hinaus. Und deshalb lohnt es sich vielleicht auch, diese Psalme, auch wenn wir jetzt heute die Melodie nicht mehr können, in unsere Zeit zu übertragen, mit unseren Instrumenten und mit unseren Melodien. An vielen Stellen wird das ja auch schon gemacht in der modernen Lobpreiskultur, da werden die Texte der Psalme nochmal neu genommen, vielleicht auch ein ganz klein bisschen in unsere Zeit übersetzt, aber im Wesentlichen bleibt es dabei. Ja, die Psalme neu für sich zu entdecken, das könnte eine Spur sein, auch für unser Gebetsleben. Und dann der eigentliche Beginn, Vers 2. Es geht los mit einem großen Lobpreis und dieser Lobpreis, wenn ihr gut zugehört habt, dann kommt der am Ende wieder. Vers 10 ist genau der gleiche Vers wie Vers 2 oder zumindest der Anfang von Vers 2 und so wird ein Rahmen gegeben für unseren Psalm. Dieser Lobpreisvers rahmt unseren Psalm, alles was dazwischen steht, ist sozusagen unter diesem Vorzeichen vom Lobpreis zu hören. Über dem Ganzen steht erstmal das Lob Gottes und auch am Ende steht das Lob Gottes. Und dieses Lob Gottes ist nicht nur irgendwie so, Gott, du bist mein Gott, sondern Gott, du bist Gott über die ganze Erde. Also ein ganz universalistischer Anspruch. Das unterscheidet auch den Gott Israels von anderen Göttern. Es geht nicht nur um einen Gott, der irgendwie mal für die Ernte zuständig ist oder auch nur für das Korn oder nur für den Wein. Es geht auch nicht um einen Gott, der irgendwie nur für ein bestimmtes Volk zuständig ist, sondern es geht um den Gott der ganzen Erde. Ja, Gott ist nicht nur ein persönlicher Gott, sondern Gott ist ein Gott für die ganze Welt. Hier geht es nicht um irgendwie individualistische Verengung, wie wir es vielleicht manchmal in unseren Lobpreisliedern machen. Da heißt es dann immer, mein Gott, ich ehre dich und so. Da geht es immer nur um mich und Gott. Das ist auch gut und wichtig. Aber eigentlich geht es bei Lobpreis darum, und das lehren uns die Psalme, dass wir als Gemeinschaft vor Gott treten. Dass wir alle bei Gott sind. Könnt ihr mal darauf achten, das ist jetzt für unsere Musiker, bei eurer Liedauswahl, wie oft ihr Lieder auswählt, wo es um ich, mich, mein geht und wo es dann vielleicht sogar eher um wir und uns geht oder noch besser, wo es einfach nur um Gott geht, wo wir Gott anschauen und ihm die Ehre geben. Ich glaube, dass wir gerade auch dabei sind, so in der Gebetskultur wieder die Psalme für uns zu entdecken und das ist gut so, weil die waren zu jeder Zeit, jeder Epoche der Kirchengeschichte irgendwie relevant. Ich weiß nicht, ob Psalmen in deinem Gebetsleben eine Rolle spielen, ob du mit dem Psalm betest. Ich könnte ein paar Vorschläge machen. Ein Vorschlag wäre auch mal zum Gebetstreffen zu kommen, dienstags morgens zum EC. 7 Uhr treffen wir uns immer, auch offen für ältere Leute. Und dort haben wir es tatsächlich jetzt auch letzte Woche so gemacht, dass wir einfach mal uns einen Psalm vorgenommen haben. Wir haben den gelesen und dann haben wir Stille gemacht und dann konnte jeder zu einem Vers, der ihn angesprochen hat, noch ein Gebet sprechen, durfte den Vers dann nochmal nennen, vorlesen und konnte dann in eigenen Worten nochmal sagen, was ihn daran beschäftigt. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um mit einem Psalm zu beten. Eine etwas abgefahrenere Möglichkeit haben wir im Gebetshaus mal erlebt. Jetzt ist Richard gerade leider nicht da, aber ihr könnt ihn mal fragen. Einfach mal auf eine eigene Melodie so einen Psalmtext zu lesen. Feli war auch dabei. Genau. Zu singen. Also einen Psalm zu singen. Es gibt dann jemanden am Klavier, der spielt einfach ein paar Akkorde und dann wird der Psalm angeworfen und man kann einfach einen Psalmvers einfach mal intonieren und singen und dem seine eigene Melodie geben. Auch ganz spannend. Genau. Oder einfach mal Stille halten und einen einzigen Vers im Psalm 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, einfach nur mal wirken zu lassen. Immer wieder zu lesen, immer wieder zu überlegen, wo spricht mich das an? Und da sind wir schon mittendrin in diesem Gegensatz. Ja, manchmal ist es dran, mein Gebet durch ein Lied Ausdruck zu verleihen. Und manchmal ist es auch dran, im Gebet einfach nur still zu sein und zu meditieren. Wir machen weiter mit Vers 3 und da sind wir in einem Gegensatz zwischen Kind und Erwachsenem. Da heißt es, dem Geschrei von Kindern und Säuglingen hast du Macht verliehen über deine Widersacher. Feinden und Rachgierigen setzt du ein Ende. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Vers hört. Ich finde den etwas nebulös und kann damit gar nicht so viel anfangen, weil inwiefern haben denn Kinder und Säuglinge Macht über Feinde bekommen? Das erschließt sich mir jetzt irgendwie nicht so ganz. Das klingt für mich eher nach einer frommen Wunschvorstellung. Aber wenn wir mal so überlegen, was für Geschichten kennen wir vielleicht in der Bibel, dann fallen uns ja schon auch so manche Geschichten ein, wo es um Kinder geht. Die sind jetzt meistens nicht die, wodurch die Feinde direkt zu Fall kommen, aber es sind zumindest Kinder, die auserwählt werden und wo auch schon von vornherein klar ist, dass was Besonderes mit diesen Kindern sein wird und sie dann doch später in irgendeiner Weise auch zu Rettern werden. Ganz prominent denken wir an Mose, der im Binsenkörbchen ausgesetzt wird und dann von der Tochter des Pharaos aufgezogen wird und später dann zum Befreier des Volkes Israels wird. Oder an Simson, wo auch schon von vornherein klar ist, das ist ein besonderes Kind. Oder an Samuel, der dann im Tempel aufwächst. Das wäre sozusagen die Richtung nach hinten vom Psalm aus gesehen. Aber vielleicht meint der Psalm damit ja auch eine Prophetie, also richtet sich in Richtung Neues Testament. Da fällt uns vielleicht sofort Johannes ein, bei dem es ganz ähnlich ist wie bei Simson, der auch von vornherein eine besondere Berufung bekommt. Oder natürlich Jesus. Jesus, durch den auch am Ende die Feinde besiegt werden. Natürlich nicht unbedingt in diesem kleinen Kind an der Krippe, wobei auch dort schon ganz viele bemerken, dass mit diesem Kind etwas besonders ist, aber dann doch im späteren Verlauf. Und so gibt es auch Menschen, die sagen, eigentlich müsste man diesen ganzen Psalm gar nicht auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch deuten, sondern der Mensch, von dem hier die Rede ist, das ist Jesus. Niemand anders als Jesus. Und da gibt es auch einen ganz plausiblen Grund für, ich würde sagen, es ist nicht die einzige Deutung, nämlich der, dass hier überhaupt nicht von der Sünde die Rede ist. Es geht nicht darum, dass der Mensch irgendwie auch unter die Sünde gefallen ist in diesem ganzen Psalm, sondern es wird ein sehr positives Menschenbild entworfen. Ich glaube, das liegt daran, weil es hier um das Menschenbild geht, wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat, wie es uns auch im Schöpfungsbericht präsentiert wird. Da stellen wir fest, dass es da viele Parallelen gibt. Und deshalb glaube ich nicht, dass man es auf Jesus deuten muss, aber man kann es zumindest. Man kann auch in diesem Psalm eine Prophetie auf Jesus sehen. Vielleicht geht es aber auch gar nicht so sehr darum, wer genau jetzt dieses Kind ist, sondern vielleicht geht es darum, dass wir im Gebet eigentlich alle wie Kinder werden, dass wir alle mit unserem Geschrei vor Gott kommen und dass eben das Geschrei der Kinder nichts anderes ist als unser Gebet. Dass wir mit unserem Gebet vor Gott kommen und dass unser Gebet tatsächlich Macht hat, Dinge zu verändern. Und das haben wir ja zum Beispiel letzte Woche gesehen, wie Gebet, wie Lobpreis als Kampfwaffe eingesetzt wird. Wie das Volk Israel um Jericho zieht und dann die Mauern einfallen. Wir sehen das auch bei Josaphat, das ist 2. Chronik 20, wahrscheinlich nicht so bekannt. Wer es nicht kennt, gerne mal nachlesen, empfiehlt sich. Oder bei Paulus und Silas, Neues Testament, im Gefängnis, auch dort Lobpreis als Waffe und die Mauern fallen ein. Und wenn man es sich ganz recht betrachtet, dann ist eigentlich jedes Schreien eines Kindes, auch wenn es die Eltern noch so nervt, nichts anderes als Lobpreis Gottes. Weil das Schreien eines Kindes zeigt doch, dass da Leben ist. Dass da jemand existiert, dass da jemand ist und dass Gott etwas ganz Großartiges, ganz Wundervolles geschaffen hat. Ja, das Schreien eines Kindes ist am Ende Lobpreis Gottes. Und so ist es doch so, dass wir im Gebet werden wie die Kinder, die zu ihrem Vater kommen, die bei ihrem Kind, bei ihrem Vater Hilfe, Rat und Trost finden, die mit ihrem Geschrei vor ihn kommen. Ja, wir dürfen bei Gott alles hinlegen, was uns beschäftigt. Wir dürfen darauf vertrauen, dass das Gebet etwas bewirkt, dass es sogar Macht darüber hat, Feinde zu besiegen. Und zwar nicht, weil wir als Kinder irgendwie so toll wären, sondern weil unser Vater so krass ist und weil unser Vater die Macht hat. Der nächste Vers, Gebet zwischen Nähe und Ferne. Vers 4 heißt es, schaue ich hinauf zum Himmel, staune ich über das Werk deiner Finger. Betrachte ich den Mond und die Sterne, die du dort oben befestigt hast, so frage ich. Und dann geht's auch weiter, aber erstmal so weit. Ja, uns wird hier die Schöpferkraft Gottes vor Augen gestellt. Dass Gott derjenige ist, der den Gestirnen am Himmel seinen Platz gegeben hat. Jetzt könnte man fragen, warum geht's hier gar nicht um die Sonne? Warum geht es hier um die Sterne und den Mond? Ich glaube, das liegt daran, weil die Größe Gottes noch unfassbar viel klarer wird in der Nacht. Weil in der Nacht sehe ich die Unendlichkeit der Schöpfung Gottes. Da sehe ich so viele Sterne, die er gemacht hat. Am Tag sehe ich eine Sonne. Das ist auch irgendwie beeindruckend. Aber das ist was anderes, als wenn ich in der Nacht draußen unterwegs bin und einfach mal die Sterne angucke. Und wenn man so diesen Sternenhimmel betrachtet, könnte man ja auf die Idee kommen, Gott ist irgendwie so groß und so mächtig und irgendwie auch so weit weg. Da ist ein Abstand zwischen mir und Gott. Und als solches dient es ja auch ein Stück weit bei Abraham, der durch den Sternenhimmel gezeigt bekommt, wie groß eigentlich seine Nachkommenschaft sein soll. Und Abraham bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als davor zu staunen. Vor der unfassbaren und unvorstellbaren Größe Gottes und in Ehrfurcht auszubrechen. Ja, Gott ist groß und herrlich und trotzdem rückt er ganz nah an uns heran. Trotzdem lässt er uns ganz nah zu sich. Trotzdem hat er uns einen unfassbaren Stellenwert gegeben. Das ist das Geheimnis, in dem wir uns irgendwie auch im Gebet bewegen, zwischen einem fernen Gott und einem nahen Gott. Wir können Gott nie ganz fassen, er wird immer rätselhaft und undurchsichtig bleiben, zumindest ein Stück weit. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass das gut ist, denn sonst wäre Gott so klein wie wir, wie es in einem Lied heißt. Gott wäre verstehbar. Und das wäre doch wirklich das gefundene Fressen für diejenigen, die eh nur sagen, Gott ist nichts anderes als die Projektion unserer menschlicher Wünsche. Gott ist mehr als die Projektion unserer Wünsche, denn Gott hat auch die Seiten, die uns eigentlich nicht so entsprechen, wo wir eher ja sagen würden, die würden wir uns nicht mit ausdenken, wenn wir uns einen Gott bauen würden. Ja, Gott ist der zugewandte, nahbare Gott, aber er ist eben auch der dunkle, verborgene, strafende Gott. Das gehört zusammen. Und so gehört es auch im Gebet zusammen, dass wir uns an den nahbaren Gott wenden und ihm mit unseren Bitten in den Ohren liegen und gleichzeitig immer wieder auch die Größe Gottes im Gebet bekennen. Erkennen, dass Gott Gott ist und dass wir Menschen nur Menschen sind, so wie es Hiob auch getan hat, der erkennen musste, nein, ich war nicht da, als Gott diese Welt geschaffen hat. Nein, ich weiß auch nicht, was morgen passieren wird. Das liegt nicht in meiner Hand. Ich bin nicht Gott. Ja, im Gebet bekennen wir das richtige Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Und das tut jetzt auch der Psalmbeter in den beiden folgenden Versen. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Kaum geringer als Gott, so hast du den Menschen geschaffen. Du schmückst ihn mit einer Krone, so schenkst du ihm Herrlichkeit und Würde. Und auch hier meine ich wieder, Ecken für unseren Gebetsraum zu erkennen. Demut und Würde. Dazwischen bewegt sich Gebet. Ja, es ging vorher darum, dass Gott herrlich ist, dass Gott Schöpfer ist, dass Gott Macht hat. Und jetzt schwenkt das Ganze hin zum Menschen. Es geht um die Stellung des Menschen und die Einsicht, dass der Mensch eigentlich nichts ist. Dass er klein ist, dass er vergänglich ist und dass er vieles nicht beeinflussen kann. Aber gleichzeitig hat Gott ihn nicht viel geringer als sich selbst gemacht. Er hat dem Menschen eine unfassbare Würde verliehen und diese Würde besteht vor allem darin, dass er sein Ebenbild in ihn hineingelegt hat. Und dass er das Ebenbild in ihn hineingelegt hat, bedeutet unter anderem auch, dass der Mensch solche Dinge kann, wie selbst zu schöpfen. Der Schöpfer hat ihm die Fähigkeit gegeben, auch selbst Dinge zu kreieren, Dinge zu schaffen mit seinen Händen. Es heißt hier in dem Vers 5, dass du an ihn denkst. Eigentlich müsste man besser übersetzen mit, dass du auf ihn Rücksicht nimmst. Was ist das denn für eine schöne Formulierung? Gott nimmt Rücksicht auf uns. Ja, darin kommt doch zum Ausdruck, dass Gott auf der einen Seite unfassbar souverän ist, dass er es eigentlich nicht nötig hätte, auf uns zu achten und uns irgendwie eine Stellung zu geben. Und gleichzeitig kommt seine Liebe zum Ausdruck. Denn er gibt uns diese Stellung, er gibt uns diese Würde, allein deswegen, weil er es will. Und hier stoßen wir auf Gnade mitten im Alten Testament. Man findet sowieso viel Gnade im Alten Testament, aber hier finde ich es nochmal so eindrücklich. Nein, nicht weil der Mensch toll ist oder weil er es verdient hätte oder weil Gott ihm in irgendeiner Weise etwas schuldig ist, nimmt er Rücksicht auf den Menschen, sondern allein, weil er es will, weil er den Menschen liebt. Das ist Gnade. Gott geht auf den Menschen zu. Gott kommt dem Menschen nah, weil er es will. Er macht sich nahbar, anfassbar, weil er es will. Und das sehen wir natürlich am klarsten in Jesus. Kaum geringer als Gott, so hast du den Menschen geschaffen. Und auch hier haben wir wieder ein Übersetzungsphänomen. Es gibt einige Bibelübersetzungen, die übersetzen hier, kaum geringer als die Engel hast du den Menschen gemacht. Und das kommt daher, also der Begriff Elohim, der da im Hebräischen steht, den kann man auch als gottähnliche Wesen übersetzen, das ginge schon. Aber vor allem kommt das daher, weil die griechische Übersetzung des Alten Testaments hier tatsächlich mit Engel übersetzt. Also damals haben sich Gelehrte im 3. Jahrhundert vor Christus oder 4. Jahrhundert vor Christus zusammengesetzt und haben die hebräische Bibel ins Griechische, was damals eben dann die von den meisten gesprochene Sprache war, übersetzt. Und jetzt können wir nur mutmaßen, warum sie daraus Engel gemacht haben. Wie gesagt, man kann das schon machen, aber ich glaube, es ist eigentlich nicht nötig. Aber ich verstehe es, warum sie es machen, weil diese Aussage, Gott hat den Menschen kaum geringer gemacht als Gott selbst, ist schon relativ unerhört. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich eine krasse Aussage, wenn wir das mal bedenken. Und gerade wenn ich Gott als sehr heilig denke und sehr großen Respekt vor ihm habe, dann ist diese Aussage unfassbar anstößig, zu sagen, Gott hat den Menschen kaum geringer gemacht als ihn selbst. Und dann ist natürlich irgendwie naheliegender, dass man hier die Übersetzung Engel wählt. Ich glaube aber, wie gesagt, es ist total gut, dass diese unerhörte Aussage hier steht, und ich würde sie auch so bestehen lassen. Und ehrlich gesagt ist der Psalmbeter damit ja auch nicht allein, sondern es ist das, was uns auch der Schöpfungsbericht sagt. Ja, im Schöpfungsbericht bekommt der Mensch eine unfassbare Würde zugeeignet. Klar, es gibt den Sündenfall und da ändern sich nochmal die Verhältnisse, aber diese grundsätzliche Ebenbildlichkeit, dieser Auftrag, den der Mensch bekommt, die Würde, die ihm von Gott zugeschrieben ist, die bleibt bestehen auch über den Sündenfall hinaus. Und so ist Vers 6, dieses kaum geringer als Gott, so hast du den Menschen geschaffen, zu Recht die Mitte unseres Psalms. Die Hebräer sind da, was so Aufbauten angeht, immer sehr spitzfindig. Und da ist es sehr entscheidend tatsächlich, was in der Mitte steht. Und dieser Satz bildet das Zentrum, er bildet die Spitzenaussagen. Und das passt ja dazu, dass wir merken, dass dieser Satz eigentlich ziemlich anstößig ist. Und die Frage ist, wie wir als Menschen darauf reagieren. Reagieren wir mit Stolz und mit Hochmut, weil wir irgendwie denken, oh, jetzt haben wir Befugnisse, die fast an das heranreichen, was Gott kann? Ich glaube, das wäre nicht im Sinn des Psalms. Denn wie wir am Anfang gesehen haben, ist dieser Psalm umrahmt vom Lobpreis Gottes. Der Psalm kommt von Gott her, geht über den Menschen wieder hin zu Gott. Ja, der Psalm kann gar nicht vom Menschen reden, ohne von Gott zu reden. Und genauso können wir, glaube ich, auch heute, zumindest als Christen, nicht vom Menschen reden, ohne von Gott zu reden. Am Anfang und am Ende steht Gott, so wie in diesem Psalm. Und dazwischen der Mensch, der eine große Würde bekommen hat, aber nicht aus sich selbst heraus, sondern aus Gott. Und deshalb ist die angemessene Reaktion auf die Würde, die wir bekommen haben, nicht Stolz, sondern Demut. Und auch das gehört ins Gebet, immer wieder anzuerkennen, ja, wer ich bin und wer Gott ist. Wir kommen noch zu einem letzten Gegensatzpaar. Gebet zwischen Sein und Tun. Verse 7 bis 9. Die Werke deiner Hände hast du ihm anvertraut. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt, Schafe, Ziegen und Rinder, alle zusammen. Und dazu die wilden Tiere auf dem Feld, die Vögel am Himmel und die Fische im Wasser und was sonst die Meere durchzieht. Ich habe eben schon gesagt, unsere Würde besteht in unserem Auftrag. Wir haben eine Fähigkeit von Gott bekommen, selbst zu schöpfen. Wir haben die Aufgabe bekommen, über die Erde zu herrschen. Und die drei Bereiche von Erde mit den zugehörigen Tieren, die hier im Psalm erwähnt werden, sind eigentlich eine direkte Zitierung, also ein Zitat aus dem ersten Schöpfungsbericht. Auch dort werden schon die drei Ebenen beschrieben. Da gibt es das Land mit den Feldtieren, dann gibt es das Wasser mit den Fischen und dann gibt es den Himmel mit den Vögeln. Und über all das hat Gott den Menschen zum Herrscher gesetzt. Selbst über die Vögel, die doch eigentlich über ihm geografisch sind, hat Gott den Menschen zum Herrscher gesetzt. Und wenn Gott jemandem Verantwortung überträgt, wenn Gott jemandem einen hierarchischen Posten gibt, dann ist das immer etwas, was ein Recht ist, aber gleichzeitig auch eine Pflicht. Bei Gott gehört beides immer zusammen. Wenn man eine Aufgabe bekommt, dann hat man Verantwortung für das, was einem anvertraut ist. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man so weit gehen kann, dass unsere Verantwortung darin besteht, überhaupt keine Tiere mehr zu essen oder in irgendeiner Weise der Religion, des Veganismus an manchen Stellen nachzulaufen. Aber was auf jeden Fall in diesem Psalm drin steckt, ist ein Auftrag zu einem verantwortlichen Umgang mit dem, was uns geschenkt ist. Ja, überall da, wo wir einfach nur das uns Anvertraute ausnutzen, wo es einfach nur dafür dient, unsere eigenen Begierden und Bedürfnisse zu stillen, da missachten wir die Verantwortung, die Gott uns geschenkt hat. Ja, da ist es sogar Missbrauch unserer Stellung und damit letztlich Sünde. Und dieser Auftrag, den der Mensch hier bekommt, der Auftrag zu herrschen, der Auftrag aktiv zu werden und sich auch um die Schöpfung zu kümmern, der darf auch eine Korrektur zum Gebet sein. Weil Gebet natürlich die Gefahr hat, dass man im Gebet verharrt und auch im Gebet stecken bleibt und irgendwie nicht daraus in konkretes Tun kommt. Klar, Gebet ist gut und sicherlich haben es viele von uns auch nötig, das auszubauen. Ich weiß nicht, ob ihr über euer Gebetsleben reflektiert habt, so wie Richard es euch als Hausaufgabe aufgegeben hat letzte Woche und was dabei herausgekommen ist und wo in eurem Leben Zeiten für Gebet sind. Das ist unfassbar wichtig. Aber Gebet darf uns nicht als fromme Ausrede dienen, um eben nicht mehr aktiv zu werden. Ja, wir haben eine Aufgabe füreinander und für unsere Gemeinschaft. Aber der Schöpfungsauftrag bezieht sich nicht nur auf die Gemeinde. Der Schöpfungsauftrag bezieht sich auf diese Erde, auf diese Welt, auf das Drumherum. Und selbst im Anblick der Endzeit, dessen, dass es irgendwie um uns herum immer chaotischer wird, haben wir einen Auftrag, unser Licht leuchten zu lassen und das eben nicht nur für uns als Gemeinschaft intern, sondern für die Welt. Und vielleicht ist der Gegensatz am Ende auch gar kein richtiger Gegensatz. Vielleicht ist das Tun nur eine logische Folge des Gebetes. Vielleicht ist es die Fortführung des Gebets. Und vielleicht kommt da drin gerade der Gedanke, betet ohne Unterlass und wir haben einen Auftrag für unsere Welt zusammen. Vielleicht ist gerade Tun an dieser Welt eine Form von Gebet. Wenn ich nämlich aus der Beziehung zu meinem Schöpfer heraus handle, dann bin ich doch mit ihm verbunden. Dann ist doch da nichts anderes als Gebet am Start. Ja. Wir haben verschiedene Dimensionen oder wir haben einen Raum irgendwie erforscht, den der Psalmbeter uns öffnet zum Gebet. Wir haben gesehen, dass Gebet sich zwischen Singen, zwischen Lobpreis und Stille wägt. Wir haben gesehen, dass sich Gebet zwischen einem Kind und einem Erwachsenen und vielleicht haben wir auch die Rollen manchmal bewegt, zwischen Nähe und Ferne, zwischen Würde und Demut und zwischen Sein und Tun. Das ist der Raum, den der Psalmbeter öffnet und das ist der Raum, in den wir mit eintreten dürfen, wenn wir diesen Psalm lesen und wenn wir diesen Psalm beten. Und vielleicht bist du, wie gesagt, noch gar nicht so oft in diesem Raum. Vielleicht hast du noch gar nicht so feste Gebetsroutinen oder auch feste Orte, wo du mit anderen vielleicht auch ins Gebet kommst. Dann lade ich ein, das nochmal zu überdenken, wo vielleicht in deinem Alltag du dir dafür Zeit nehmen kannst. Wo es vielleicht auch dran ist, hier in der Gemeinde in Gemeinschaft miteinander zu beten. Wir haben unter anderem die Möglichkeit, sonntags auch vom Gottesdienst, 16.45 Uhr treffen wir uns und beten für den Gottesdienst. Wir treffen uns mittlerweile jeden Dienstag, ich habe es eben schon mal angeteasert, um 7 Uhr zum EC-Gebet. Wie gesagt, es ist aber auch jeder andere dazu eingeladen. Wir beten erst eine Stunde, dann frühstücken wir zusammen. Also ihr braucht euch auch noch nicht mal um Frühstück kümmern. Alle 2 Wochen bei Sebels Gebetstreff, 16.30 Uhr am Mittwoch. Also es gibt viele Angebote auch bei uns in der Gemeinde, die ihr nutzen könnt, um gemeinsam ins Gebet zu kommen, wenn ihr sagt, boah, es fällt mir schwer, irgendwie alleine auch eine Gebetsroutine zu entwickeln. Und dann ist es vielleicht aber auch so, dass du in diesem Raum schon ganz gut zu Hause bist, aber dich immer in den ähnlichen Ecken aufhältst und es so deine Lieblingsecken gibt, wo du dich befindest. Dann möchte ich dich einladen und ermutigen, mal in die anderen Ecken zu schauen und zu entdecken, dass Gebet noch viel größer ist, als du es vielleicht bisher dachtest. Oder aber es könnte deine Aufgabe sein, jemand anders mit in diesen Raum des Gebets hineinzunehmen und zu begleiten und mit jemandem anders zusammen zu beten und ihm vielleicht auch mal von deinen Erfahrungen zu berichten. Zu sagen, ja, so mache ich das, vielleicht probierst du mal das und das aus. Ja, wir dürfen uns miteinander hineinnehmen in diesen Raum des Gebets. Der Raum wartet auf dich, er ist bereitet, er ist in dem Psalm zu entdecken. Aber auch darüber hinaus, wir dürfen sehen, wie wunderbar unser Gott ist und wie vielfältig er uns auch begegnen will und wie groß er ist. Und deshalb möchte ich schließen mit dem letzten Vers, der ja auch der erste ist. Herr, unser Herrscher, wie machtvoll ist dein Name auf der ganzen Erde. Amen.